Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die meisten von uns sind mittlerweile beinahe täglich im Netz aktiv. Wir sind Mitglieder in Foren, wir informieren uns in bestimmten Portalen, wir diskutieren und chatten und mailen. Kurzum, wir können so viel kommunizieren und diskutieren wie noch nie. Das Problem, Terroristen können das auch. In den letzten Jahren wurde das Internet zu einer immer wichtigeren, vielleicht zur wichtigsten Quelle von Terroristen. Darüber sprechen wir jetzt mit einem Experten. Er untersucht in einem Forschungsprojekt, wie der Dschihad im Netz vorbereitet und geführt wird. Ich begrüße ganz herzlich am Telefon Philipp Holtmann. Hallo.
Guten Tag, Herr Schenk.
Ja, Herr Holtmann, wie stellt sich die Situation denn da? Wie wird das Netz inzwischen von Terroristen genutzt?
Nun ja, das Netz ist wie bei uns allen, auch bei Terroristen, im Denken und in der Nutzung stetig vorhanden. Die digitale Revolution, das Informationszeitalter betrifft auch Terroristen und ihren Unterstützerkreis. Terrorismus ist wie viele andere politische Bereiche von Kommunikation abhängig. Und gerade die Möglichkeit, die eigene Information so aufzuarbeiten und zu verwerten, dass sie nicht mehr über sekundäre oder zweite Kanäle gehen muss, das heißt staatliches Fernsehen, Radio oder über aufwendigere Informationsverbreitungskanäle gehen muss, wie ein terroristisches eigenes Radio, was eben leichter entdeckt oder auch zerstört werden kann, das alles erleichtert es, Terroristen in erheblicher Weise ihre Propaganda und Gedanken zu verbreiten.
Worüber reden denn Terroristen im Netz so und wie ist dann der Ton und der Stil? Ist das ganz geheim und versteckt oder eher ganz öffentlich?
Nun ja, ich denke, man muss zwischen zwei Kommunikationsformen unterscheiden. Die eine Kommunikationsform würde jetzt terroristische Planung und operationelle Absprachen betreffen, die natürlich schwer zu überwachen sind. Es ist äußerst schwierig, jetzt terroristische Zellen im Netz zu entdecken, die sich unter dem Stichwort Rosenzüchterverein oder Kreis treffen und dort in verdeckten kleineren Foren jetzt Absprachen treffen. Das ist sehr schwierig. Was wir untersuchen können, ist die propagandistische Kommunikation und Information und die ist relativ leicht zu überwachen, wenn man sprachlich, zum Beispiel Arabisch, Urdu oder Indonesisch, Englisch, aber auch Deutsch, also die allgemeinen europäischen Sprachen, beherrscht und eben dort sich die Hauptwebseiten anguckt. Das ist wie so ein Grundgerüst von, sagen wir, 5 bis 8 Webseiten, die zum Beispiel das Kommunikationsgrundgerüst der Al-Qaida-nahen Ideologie sind und genauso ergibt sich das auch im Bereich der White Supremacy Bewegung oder der weißen Rechten oder auch anderer Gruppen, die im Netz so gewisse Grundgerüste haben. Die kann man überwachen, die kann man auch untersuchen, wie kommunizieren die miteinander, was für Themen behandeln die, wie werden Leute, die jetzt sich, sagen wir mal, nicht in diesen subkulturellen Mainstream-Diskurs einordnen, ausgegrenzt oder wie werden deren Kommentare auch nicht zugelassen. Da gibt es also einige Möglichkeiten, auf diesen hauptsächlichen Kommunikationsforen doch zu beobachten, wie das abläuft.
Wie sieht denn dann die Propagandaarbeit im Netz ganz praktisch aus? Also gibt es da irgendwelche Medienproduktionsfirmen, ganz gezielte Kampagnen, die recht durchstrukturiert wirken? Wie läuft das?
Ja, das ist sehr interessant. Es gibt tatsächlich eine ganz konkrete und systematische Inszenierung von Propaganda und Beeinflussung, zum Beispiel durch Medienteams. Wenn wir uns jetzt mal dschihadistische oder auch rechtsgerichtete Webseiten angucken, dort finden wir immer wieder Aufrufe zur Nutzung von Medienmöglichkeiten zur volontären, sagen wir mal, Zusammenstellung und Aufbau von Medienteams. Das heißt, mehrere Mitglieder in Foren oder auch Nichtmitglieder, eben Leute, die sogenannte Lurker sind, von außen hineingucken, aber nicht direkt registriert sind, die laden sich dann Material herunter und verbreiten dies. Also es wird ganz klar dazu aufgerufen, diesen Schneeball-Effekt-artigen Propaganda-Apparat in Gang zu werfen und Medienteams zu gründen. Und da wird immer wieder auf Medientheorien und auch Kenntnis der Geschichte des Terrorismus im Allgemeinen zurückgegriffen, denn die Chefideologen oder Strategen, sagen wir mal, auf dschihadistischen Webseiten, die sind sehr versiert, was die Geschichte des Terrorismus betrifft. Die orientieren sich an den Anarchisten und deren Propaganda-Effekt im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Die bekannten Medientheorien von anderen Terroristen zurück und versuchen das eben im Internet noch viel effektiver an den Mann zu bringen.
Also hat das durchaus schon einen hohen Professionalisierungsgrad erreicht inzwischen, kann man so sagen?
Absolut. Also es ist eine sehr, sehr hohe Professionalisierung dort gegeben. Das ist natürlich auch davon abhängig, dass man heute mit relativ wenig Material und etwas technischem Geschick und Programmkenntnis sehr professionelle Medienprodukte im Sinne dschihadistischer oder extremer terroristischer Propaganda erstellen kann. Man braucht einen Laptop, man braucht die richtigen Programme, das Rohmaterial und schon kann man sich daran machen, sagen wir Propagandafilme, Grafiken und so weiter zu erarbeiten und dann ins Netz zu stellen.
Also kann man auch ohne Übertreibung sagen, virtuelle Propaganda funktioniert zumindest für Dschihadisten?
Ja, es gibt eine Tendenz, dass Dschihadisten sozusagen ihren Radikalisierungsprozess im Netz erleben oder zumindest, dass man davon ausgehen kann, tendenziell, dass es bei einigen Dschihadisten so gelaufen ist, dass sie stark durch das Netz und die Netzpropaganda radikalisiert wurden und letztendlich sich auch dadurch entschieden haben, dann im realen Leben Anschläge auszuführen.
Jetzt bietet ja die Kommunikation im Netz aber vielleicht auch den Vorteil, Sicherheitsbehörden und Geheimdienste können mitlesen. Klappt das?
Nun ja, ich denke, es ist sehr wichtig mitzulesen und auch dran zu bleiben an der Diskussion, genau zu beobachten, was dort passiert. Eine weitere Gefahr ist natürlich auch die Manipulation durch Sicherheits- und Geheimdienste. Man weiß nie genau, wer welchen Beitrag gesetzt hat und es könnte genauso gut sein, dass eben provokante oder gefährliche Diskussionen forciert werden. Das ist natürlich nicht überprüfbar.
Früher war immer das Problem, dass es bei den Geheimdiensten nicht genug Kenntnis über den arabischen Raum gab, also nicht über die Kultur und auch nicht über die Sprache. Man hatte einfach nicht genügend Übersetzer, um die Gefahr früh zu erkennen. Hat sich das verändert mittlerweile?
Ich denke, in den letzten 10 Jahren haben sich die Geheimdienste vor allem im Bereich der Kommunikationsforschung und Analyse, was den Nahen Osten betrifft und die verschiedenen Subregionen als auch die Sprachen, die damit verbunden sind, schon professionalisiert. Aber ich denke im gleichen Zuge, dass es nicht möglich ist, den gesamten Bereich abzudenken. Da bräuchte man einfach Hunderte und Hunderte von Leuten, die sich hervorragend mit der Kultur und Sprache auskennen und Tag und Nacht überwachen, was dort passiert.
Abschließende Frage, wenn jetzt die Vorbereitung islamistischen Terrors immer stärker im Netz stattfindet, was kann denn dagegen getan werden?
Nun ja, ich denke, in allererster Weise beobachten, Tendenzen erkennen, sich immer wieder fragen, was diese Kommunikation nun bezweckt, ob das handlungsleitend ist oder nur propagandistisch, ob die Möglichkeit besteht, dass Szenarien, die dort auf Foren oder im Internet entworfen werden, tatsächlich in die Wirklichkeit umgesetzt werden und dann dementsprechend handeln.
Das sagt der Wissenschaftler Philipp Holtmann. Er forscht im Rahmen des Projekts Dschihadismus im Internet, die Internationalisierung von Gewaltdiskursen im World Wide Web. Und mit ihm sprachen wir über den virtuellen Dschihad. Herr Holtmann, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.